Hilfe, mein Chef ist irre. Ihre auch? Warum Psychopathen Führungskräfte werden und wie Sie das überleben. Ein Podcast von den Autoren Hesse Schrader und dem Büro für Berufsstrategie.
Unangenehme, unbeliebte Chefs waren sehr wahrscheinlich ungeliebte Kinder. Von biografisch bedeutsamem Hintergrund dürfte für Karrieristen die Kindheitserfahrung gewesen sein, sich in der Familiengruppe nicht ausreichend geborgen und beschützt gefühlt zu haben, sondern vielmehr von anderen Familienmitgliedern heillos schlecht behandelt, sich überhaupt unterlegen gefühlt zu haben, diesen gegenüber. Und das bedeutet eben, man hat ältere Geschwister gehabt, die natürlich stärker waren. Vielleicht hat man auch jüngere gehabt, die noch viel mehr Aufmerksamkeit, positive von den Eltern bekommen haben. Man war jedenfalls in einer Gruppe und ist von diesen drangsaliert worden, nicht unterstützt worden, nicht gefördert, nicht gefordert worden oder höchstens sozusagen im Angst aushalten. Aber natürlich die wichtigsten ersten Cheffiguren unseres Lebens sind unsere Eltern, Mama, Papa. Oder wer immer diese Rolle einnimmt. Also unangenehme, unbeliebte Chefs waren sehr wahrscheinlich ungeliebte oder wenig geliebte Kinder. Dieses prägende, angstbesetzte Erleben wird später in Gruppensituationen, zum Beispiel am Arbeitsplatz, aber auch schon in der Schule oder während der Ausbildung in der Universität, schmerzlich wiederholt, sodass die Flucht nach oben in eine Vorgesetztenposition, Vorgesetztenrolle, der einzige richtige Weg aus dem Dilemma erscheint, damit diese erneuten Gefühle von Ungeborgenheit, Ohnmacht, Angst, nicht geliebt werden, nicht beliebt sein, nicht geschätzt werden, dass man die nun für immer los ist. Gleichzeitig bietet der Aufstieg die Chance, die in der Kindheit entstandene Identifizierung mit einem starken, mit einem mächtigen Elternteil, später mit einem Lehrer, Ausbilder oder anderen Autoritätspersonen im Erwachsenenalter in der Rolle eines Vorgesetzten, einer Gruppe, ungehemmt auszuleben. Das Mündel will Vormund sein, nennt Peter Handke diesen Identifizierungsvorgang. Kinder spielen das ja auch, Vater, Mutter, Kind, wobei die Besetzung der Kindrolle naturgemäß bei den Kleinen hängen bleibt und eigentlich mit den größten Schwierigkeiten verbunden ist, weil Mama, Papa, das wollen sie alle spielen. Wer möchte gerne das Kind in diesem Spiel sein? Freud brachte es auf die kurze Formel, dass der größte Wunsch eines jeden Kindes darin bestehe, groß und stark zu werden. Zusammengefasst, erwachsen sein zu wollen. Wenn ich einmal groß bin, dann. So gesehen wäre also der Aufstieg zum Chef die nachträgliche Erfüllung eines in der Kindheit entstandenen und erst jetzt zu realisierenden Wunsches nach Macht, Einfluss und Bedeutung. Das kann sehr gut begünstigt werden durch Institutionen. Das skizzierte, durch den biografischen Hintergrund verstehbare Karrierestreben eines neurotischen Flüchtlings nach oben wird oftmals durch institutionelle Rahmenbedingungen begünstigt, erklärt uns Horst Eberhard Richter. Wer den Mächtigen einer Organisation vermitteln kann, dass er aus ähnlichen, wenn nicht sogar gleichen Holz geschnitzt ist wie diese, darf auf Beförderung hoffen. Wer weniger durch Sachkompetenz als durch geschickte Manipulationstechnik vorankommt, gewinnt immer mehr an Verantwortung und Entscheidungsbefugnis und hat einen stetigen Zuwachs an Macht und Einfluss. Da aber die Sachkompetenz eines solchen Aufsteigers nie mit seiner Machtkompetenz Schritt halten kann, ist bald die Stufe erreicht, wo er als Vorgesetzter über Dinge zu entscheiden hat, von denen er eigentlich immer weniger versteht. In der Konsequenz muss er die ihm unterstellten, aber fachlich überlegenen Mitarbeiter mittels manipulativer Techniken so in Schach halten, dass seine fachliche Inkompetenz nicht ans Tageslicht tritt, dass er die verdecken kann. Aufgrund seiner fachlichen Unsicherheit wird der Flucht nach oben Typus als Vorgesetzter dazu neigen, den Entfaltungs- und Entscheidungsspielraum seiner Mitarbeiter extrem einzuengen. Der hält die klein, würde der Volksmund sagen. Und wenn er es nicht direkt schafft, dann stampft er sie in Grund und Boden mit brachialer Gewalt. Ohne Sein Wissen ohne das Wissen des eigentlich schwachen, ängstlichen Vorgesetzten, der aber mittlerweile Knurren und Beißen gelernt hat, ohne sein Wissen darf nichts geschehen. Er muss stets über alles und jedes informiert werden, hält aber seinerseits arbeitsrelevante Informationen aus der ihm übergeordneten Chefetage weitestgehend zurück, denn Wissen ist eben Macht. Macht hat viele Gesichter. Wer Macht ausübt, kann dies auf ganz unterschiedliche Weise tun. Offen aggressiv, subtil und manipulativ, auch unter dem Deckmantel des uneigennützig Helfenden, verantwortungsbewusst oder hemmungslos. Was aber immer gleich ist, wer heute in den Chefsesseln der Unternehmen, Institutionen und der Politik sitzt, der hat den Willen zur Macht. Oder ist es vielleicht eher ein innerer Zwang? Der Grund dafür liegt bestimmt in der eigenen Persönlichkeit und das ist vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Kindheit zu verstehen. Pardon, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Jürgen Hesse ist mein Name, ich bin Diplompsychologe und zusammen mit meinem Kollegen Hans-Christian Schrader, der auch Diplompsychologe ist, wir sind das Autorenteam Hesse-Schrader, haben wir uns mit diesem Thema seit einigen Jahren beschäftigt und jetzt stellen wir Ihnen hier aus unserem Buch »Mein Chef ist irre, Ihre auch« die wichtigsten Themen vor. In unserem Buch erzählen wir von den Macken der Macher, vom kleinen Schikaneur aus dem Mittelstand bis zum großen Boss des Weltunternehmens und wir präsentieren Handlungsstrategien für den Umgang mit machtbesessenen, neurotischen bis psychopathischen Vorgesetzten. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass eine präzise Cheftypologie helfen kann, den eigenen Chef und seine Machtmethoden zu analysieren und besser damit klarzukommen, sich besser zu schützen.
Der cholerische Chef. 2 Tage Teambuilding-Maßnahme. Dazu gehörte eine Ruderboottour. Es war sehr warm und die Belegschaft jung. Also fing man an, sich auf dem Wasser in den Booten nass zu spritzen. Es war eine Riesengaudi und hat allen viel Spaß gemacht. Auch der Geschäftsführer wurde nass gespritzt. Danach hat er 3 Tage mit keinem gesprochen. Die Eltern eines Kollegen sind nach langer Krankheit gestorben. Er möchte außer Plan ein paar Tage Urlaub, um alles zu regeln. Der Abteilungsleiter? Können Sie vergessen. Den bekommen Sie nicht. Sie wussten doch, dass Ihre Eltern krank sind. Das hätten Sie doch längst alles regeln können.
Diverse wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, wer eine Führungsposition bekleidet, hat oftmals starke, ausgeprägte oder sogar übersteigerte Persönlichkeitsmerkmale bis hin zu Persönlichkeitsstörungen. 1/3 aller lohnabhängig Beschäftigten fühlen sich den Macken, Marotten und Machtgelüsten ihrer Chefs und Vorgesetzten ausgesetzt. Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leiden. Warum finden sich und warum finden wir in Chefpositionen so viele Menschen mit deutlichen Persönlichkeitsstörungen? Wie kommen diese Menschen in Machtpositionen? Was treibt sie zur Macht und was macht die Macht aus ihnen? Und was machen sie wiederum mit ihrer Macht, mit den ihnen anvertrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wir wollen die Hintergründe beleuchten und Erklärungsansätze liefern, die verstehen helfen, wie Chefs ticken und was sie zur Macht drängt. Das Streben nach Prestige, nach Status, nach Anerkennung und Wertschätzung, letztlich nach Macht, ist für viele Menschen ein zentrales, wenn auch selten offen eingestandenes Motiv in ihrem Arbeitsleben. Und wenn nicht im Arbeitsleben, dann zum Beispiel im Verein oder im Trautenheim oder als Vorstandssprecher der Laubenkolonie, im Sportverein etc. Die Arbeitswelt jedenfalls scheint dafür ein idealer Austragungsort. Durch die Leistungsbelohnungssysteme, durch Hierarchien, die es zu erklimmen gilt und durch kindliche Übertragungsmuster der Mitarbeiter werden Machtgelüste ziemlich angeheizt, kann man sagen. Da haben wir den Narzissten und den Egomanen, den Tyrannen, aggressiv-autoritäre oder paranoide, schizoide, theatralisch-hysterische, zwanghafte, phobische und depressive und sogar süchtige bis kriminelle Chefs, ganz selten Chefinnen, Menschen jedenfalls, die mit einer Verantwortung für Personal ausgestattet sind, dass man sich eigentlich nur wundern kann, wie das geschehen konnte. Hier mal ein kurzer, schneller Überblick. Der Narzisst, der Beste, der Schönste, weit und breit, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Größte? Na, das wissen wir doch, der Narzisst. Der Egomane, immer wieder ich, 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 mehr als Egoismus. Der Tyrann, der Autoritäre, der Choleriker, der Brüllaffe, der Chef, der immer Recht hat, Law and Order. Ja, der Choleriker, den gibt es natürlich auch nochmal in Reinform, Explosion ohne Nachknall, die Tretmine, Achtung, aufgepasst. Aber auch hysterische, theatralische, die das Büro nach Hollywood verlagern, immer mit Vollgas in die Kurve fahren, sind wahre Diven, ihr Leben eine einzigartige Show. Und etwas seltener, der Schizoide, immer auf Distanz, mit dem Charme eines frisch geöffneten Kühlschranks. Dagegen der Phobische, schon viel häufiger vertreten, gerade in öffentlichen Institutionen. Weltuntergangsstimmung, sehr sympathisch, immer zugewandt, offenes Ohr, aber er will es eben allen recht machen und letztendlich scheitert er daran, er macht es niemandem recht. Der Zwanghafte, Ordnung ist das ganze Leben und nicht nur das halbe, perfekt ist nicht gut genug, ein Quäler. Oder der Depressive, nach dem Motto, auch ein König hat es schwer, niemals leicht, durchaus sympathisch, freundlich, zugewandt, aber ein Bremser, ein Ausbremser. Auf Dauer gesehen geht nichts. Der Dissoziale, der Kriminelle, strategisch äußerst geschickt, bauernschlau bis hochintelligent, eloquent, stets freundlich, man mag ihn und plötzlich ist er weg und ein großes Loch in der Kasse. Der Süchtige, Alkohol, Tabletten, Drogen, Spiel, Sex, Arbeitssucht, irgendwann ist er oder auch sie entgleist und findet nicht mehr zurück, der Schaden ist riesengroß. Berühmte Lieder mit psychopathischen Zügen, wer fällt uns da ein? Ken Dutton, amerikanischer US-Psychologe, stellt in seiner Studie einige berühmte Führungspersonen vor, die Ihnen bekannt sein dürften. Die meisten stehen ganz oben an der Spitze ihrer Organisation. Da haben wir beispielsweise Steve Jobs, der verstorbene Apple-Chef. Dieser hat mit psychopathischen Merkmalen zu kämpfen oder seine Umgebung, obwohl er auch über ein magisches Charisma, natürlich über hohe Intelligenz verfügt, zeigte er auch zu seinen Zeiten ein wirklich unbekümmertes, rücksichtsloses Machtverhalten. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Dominik Strauss-Kahn, der ehemalige geschäftsführende Direktor des Internationalen Währungsfonds. Er musste seine Karriere aufgrund diverser justiziabler Skandale beenden, sowohl die Merkmale von Impulsivität, geringe Verhaltenssteuerung, als auch Promiskuitivität oder Sexualverhalten waren da typische Charaktermerkmale, die man sonst Psychopathen eher zuschreiben kann. Richard Fuld, der ehemalige Chef der berühmten US-Bank Lehman Brothers. Fuld war der Prototyp eines erfolgreichen Psychopathen, skrupellos, selbstherrlich, verbal, extrem aggressiv und verantwortlich für einen 600 Milliarden Dollar Bankrott, der 2008 eine weltweite Wirtschaftskrise auslöste. Und Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond, der Astronaut war, der gar kein Geschäftsführer war, aber er könnte als Paradebeispiel dienen, weil er stets eiskalt und fokussiert war. Als er den Mond betrat, soll laut Kontrollzentrum in Houston bei ihm kein erhöhter Herzschlag feststellbar gewesen sein.
Das war der Hesse Schrader Podcast. Hilfe, mein Chef ist irre. Ihre auch? Warum Psychopathen Führungskräfte werden und wie Sie das überleben. Unter www.irre-chefs.de finden Sie mehr. Und wenn Sie uns mailen wollen, auch unsere Kontaktdaten. Freuen uns auf ein Wiederhören.